Stell dir vor, du baust gerade in eurem Unternehmen ein KI-Team auf, das nicht nur neue Ideen denkt, sondern mit künstlicher Intelligenz arbeitet, entscheidet, simuliert und lernt. Und das Ganze im Kontext von staatlicher Infrastruktur, Sicherheit und enorm viel Verantwortung. Klingt erstmal widersprüchlich, nicht für die ASFINAG. Heute geht es darum, wie man funktionierende KI-Teams in einem hochregulierten Umfeld aufbaut. Was hat sich bewährt? Was ist vielleicht auch neu? Und was kann man direkt für sein eigenes Unternehmen mitnehmen? Mein Name ist Anne Breitner, ich bin Unternehmensberaterin für digitale Transformation, Customer Centricity und Change. Ich freue mich heute auf mein Gespräch mit Bernd Dattle. Er ist Geschäftsführer der Maut Service GmbH der ASFINAG. Und er ist vor allen Dingen eines, Treiber für moderne technologische Lösungen in der öffentlichen Infrastruktur. Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen, lieber Bernd.
Ja, hallo von meiner Seite und danke für die Einladung. Wie gesagt, ich bin für IT und Digitalisierung bei der ASFINAG verantwortlich. Die ASFINAG ist ein total spannendes Unternehmen. Wir bauen, betreiben und bemauten das österreichische hochrangige Straßennetz. Das sind etwa 2200 und ein paar Kilometer. Und da steckt ganz viel IT heute drinnen. Das würde man aufs Erste vielleicht nicht vermuten, aber in Summe sind das doch 220 größere IT-Services und nochmal 200 kleinere. Das ist vom Mautsystem bis zum CRM-System bis zu Unterstützung für Winterdienst und Streckenbetrieb ist da alles dabei. Und seit einiger Zeit auch künstliche Intelligenz. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
Das klingt total spannend, Bernd. Das ist so, führt mich zu meiner ersten Frage. Was war für euch der Auslöser, sich als Unternehmen mit dem Thema KI auseinanderzusetzen und wann habt ihr damit begonnen?
Ja, ChatGPT ist ja im Herbst 2022 erschienen und nachdem viele von uns das auch gerne natürlich privat genutzt haben, war absehbar, dass das Thema natürlich auch früher oder später ins Unternehmen oder eigentlich eher früher ins Unternehmen hineinkommen würde. Und daher haben wir bereits Mitte 2023 begonnen, uns da mal darüber Gedanken zu machen und auch eine Governance zu erarbeiten, weil es uns klar war, dass wir das Thema brauchen werden, dass das super spannend ist und dass wir da uns damit beschäftigen wollen.
Mhm. Was sind aus eurer Sicht so wichtige Punkte für euer Governance Framework, die den Mitarbeiterinnen gute Orientierung von Beginn an gegeben haben?
Wir haben in Summe einige Regeln aufgestellt. Wir haben gesagt, wir wollen KI nicht verbieten, wir wollen nicht Angst davor haben, wir wollen das Positive darin sehen und auch zur Nutzung incentivieren. Das bedeutet aber auch, dass es natürlich gewisse Benimmregeln gibt. Und wenn man sich heute anschaut, dann sind viele dieser gratis verfügbaren KI-Modelle, wie zum Beispiel auch ChatGPT, darauf ausgelegt, auf den Daten, die man dort eingibt, natürlich nächste Versionen zu trainieren. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man natürlich im Unternehmen Informationen hat, angefangen von vertraulichen Dokumenten über irgendwelche quasi Dinge, die entwickelt wurden, dann möchte man natürlich nicht, dass das dann generell im Datenbestand einer künstlichen Intelligenz der ganzen Welt zur Verfügung steht. Ja. Und das bedeutet, wir haben festgelegt, welche Werkzeuge können verwendet werden. Wir wollen nicht verbieten, aber wir wollen Alternativen, die eben fürs Unternehmen geeignet sind, aufzeigen. Das war eine Sache. Das andere, womit man sich natürlich auseinandersetzen muss, ist Datenschutz. Das heißt, persönliche Daten in künstlichen Intelligenzen, die jetzt sozusagen auf diesen Daten trainieren, sind tabu. Es geht auch darum, dass man sich natürlich überlegen muss, dass eine KI keine Suchmaschine ist. Also eine KI hat keinen Wahrheitsanspruch. Das heißt, wir wollen auch dazu und haben dazu aufgerufen, dass man den Output immer überprüft, weil das Ergebnis ist zwar plausibel, muss ja aber nicht richtig sein. Das heißt, dass man sich damit auseinandersetzt. Wichtig ist auch uns, dass man auch offen damit umgeht. Das heißt, es ist völlig okay, Texte mit KI einmal vorzustrukturieren oder sich helfen zu lassen dabei, aber dann sollte das auch transparent gemacht werden. Gleiches auch natürlich beim Erstellen von Bildern. Diese Transparenz ist auch etwas, was jetzt im AI-Act sowieso gefordert wird, aber das haben wir frühzeitig schon eingebracht, wie wir gesagt haben, ihr könnt es gerne verwenden, aber bitte dann steht auch dazu, damit alle wissen, dass so etwas dort drinnen ist. Das ist ja nichts Schlechtes, aber man sollte es eben auch kundtun. Ja, das wären so ein bisschen die wesentlichen Punkte, die wir dort festgelegt haben.
Jetzt war gerade wieder kürzlich auch ein Artikel in der Zeitung, KI, das sozusagen erpresserisch vorgeht und dergleichen. Wie geht ihr damit um? Immer wieder sind ja Mitarbeiter und auch Führungskräfte auch unsicher, was den Einsatz betrifft. Oder KI-Einsatz per se löst Ängste aus. Wie habt ihr dieses Thema adressiert bei euch im Unternehmen?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, hier mit Bildung, mit Ausbildung zu reagieren. Vieles von dem, das Bild von künstlicher Intelligenz wird speziell in den Medien sehr stark positiv oder negativ mystifiziert. Und in Wahrheit werden der künstlichen Intelligenz Dinge zugeschrieben, die nicht da sind. Ja. Das heißt, es ist am Ende des Tages eine tolle Technologie, aber es ist und bleibt eine Technologie, die kein eigenes Bewusstsein hat. Und alles, was da in dieser Form natürlich hineininterpretiert wird, mit dem, glaube ich, muss man gut umgehen. Und deswegen haben wir sehr stark auch auf der Ausbildungsseite etwas getan. Das heißt, wir haben groß angelegte Schulungsprogramme einerseits, also das nennt sich Modern Way to Work für tägliche Arbeit. Da gibt es auch dann das Thema KI-Kompetenzschulungen für Führungskräfte, für Mitarbeitende, um einfach Berührungsängste abzubauen. Wir haben auch unsere Betriebsräte geschult, auch etwas, was ich nur sehr, sehr wärmstens empfehlen kann, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man zeigt, was kann dieses Werkzeug, wofür kann es eingesetzt werden, was will man auch als Unternehmen damit machen und was ist eigentlich nur quasi reines, übertriebenes Gehabe, das halt medial ausgeschlachtet wird, was man sich hier von diesen Werkzeugen verspricht. Ja? Und mit einer breiten Ausbildung, also wir machen auch so alle 6 bis 8 Wochen so Teams Live-Chats, wo wir bis zu 500 Teilnehmende haben, die sich das anhören, wo wir über Prompting reden, wo wir darüber reden, was neue KIs können, wo man aufpassen muss, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert, Success Stories. Das heißt, um hier auch ein bisschen positive Erfolge und positives Verhalten hier auch zu zeigen und auch zu incentivieren, KI gut zu nutzen.
Kommen wir mal zu eurem KI-Kernteam. Das heißt, welche Rollen gibt es da? Wo sind die bei euch im Unternehmen angesiedelt? Wie habt ihr sozusagen eure KI-Personen, Key-User vielleicht auch etabliert in der Organisation?
Also wir haben uns überlegt, wie wir es denn angehen können. Das Interessante ist ja, dass wir zum Glück auch viele interessierte Personen haben, die KI gerne nutzen möchten und auch gerne mitmachen möchten. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Bereiche von künstlicher Intelligenz. Wir haben auf der einen Seite die generative KI, die erzeugt Dinge. Das ist das, was man ChatGPT und ähnliche Werkzeuge, mit denen man Texte, Bilder etc. Machen kann. Diese Themen, die haben wir stark mit dem Workplace-Thema, also sprich, wie verändert sich das klassische Office-Umfeld, die tägliche Arbeitsweise mit Texten, Präsentationen, anderen Dingen. Dort haben wir das verankert in diesem Team und dort sind im Wesentlichen 2 Personen, die sich sehr stark damit auseinandersetzen. Die klassische KI, wenn man so will, also die quasi Supervised Learning, also die quasi Dinge erkennt, irgendwelche Muster findet, in Bildern was erkennt, in irgendwelchen Daten was erkennt. Das hat sehr stark natürlich zu tun mit Datenanalyse und wir hatten ja schon vorher ein klassisches Analytics-Team, das sich mit klassischer Datenanalyse auseinandersetzt. Das heißt, wir haben diese Thematik in dem Analytics-Team angesiedelt. Und das Dritte ist natürlich, alle Hersteller also müssen heutzutage ihre Produkte stark mit KI auch ein bisschen aufhübschen. Und da geht es natürlich dann darum, was sind diese Funktionalitäten, wie funktionieren die, was kann man brauchen, was kann man nicht brauchen. Und das heißt, das haben wir bei den Personen, die normalerweise diese Produkte auch bei uns betreuen, angesiedelt. Das Zusammenarbeitsmodell bei uns im IT-Bereich lebt von 2 großen Rollen. Das eine ist quasi ein Service Management im Technikbereich. Diese Personen kennen die Werkzeuge und wissen auch, was die Fachabteilung üblicherweise für Bedürfnisse hat und setzen sich damit auseinander, ob die KI-Funktionalitäten, die in den Werkzeugen kommen, geeignet sind oder ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, sei es jetzt aus Datenschutzgründen, sei es jetzt mit der Datenhaltung selber oder anderen Dingen, schauen sich an, ob man diese KI-Dinge brauchen kann. Und auf der anderen Seite, in der Fachabteilung gibt es ein sogenanntes Demand-Management, das sind Personen, die Bedarfe bündeln, die sagen, das ist mir wichtiger als was anderes, wenn die Ressourcen knapp sind. Und dieses Pärchen aus Demand-Management und Service-Management kümmert sich quasi um die KI-Funktionalitäten, die in klassischen Werkzeugen einfach dazukommen. Das wäre so ein bisschen dieses Setup. Das Ganze muss man natürlich noch ein bisschen unterstützen, auch in der Organisation. Das heißt, wir haben sehr stark auf Multiplikatoren gesetzt. Das eine ist, dass wir natürlich, wenn wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten, uns stark mit den Inhalten auseinandersetzen müssen. Speziell bei generativer KI gilt wie überall Mist rein, Mist raus. Ja. Also das heißt, es ist sehr viel Arbeit hineingeflossen in das ganze Thema, den Inhalt, den Content, der quasi hier verwendet wird, auch zu verbessern, weil die KI natürlich gnadenlos Schwächen in diesem Bereich aufdeckt. Das heißt, hier haben wir sogenannte Content-Ninjas. Das sind Personen, die ein Herz dafür haben, Inhalte redaktionell zu verbessern und aufzubereiten. Eine extrem wertvolle Rolle, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Die sind breit in der Organisation verteilt und arbeiten zu ihrem speziellen Wissensgebiet. Und dann haben wir noch eine zusätzliche Gruppierung, das sind die sogenannten Digital Buddies. Die Digital Buddies haben die Aufgabe, dass sie Personen, die sich ein bisschen schwerer tun mit Technologien und eben auch mit künstlicher Intelligenz, auch Hilfestellungen zu geben. Sie sind auf der einen Seite Role Models und Botschafter, auf der anderen Seite helfen sie auch Personen, die sich nicht so wohl fühlen, ihre ersten eigenen Schritte zu machen. Und mit diesen verschiedenen Rollen, die zusammenarbeiten, haben wir ein sehr, sehr gutes Setup zusammengebracht, um auch entsprechend eine gute Nutzung in der Organisation zu bekommen.
Wie viele Personen umfassen diese Rollen? Also Service Manager und Demand Manager ist natürlich von der Unternehmensgröße ja, ist klar, ein Stück weit definiert.
Da gibt's ganz viele, das ist aber klar. Und Content-Ninjas haben wir knapp 30 und Digital Buddies nochmal 60.
Und die Content-Ninjas, kannst du da vielleicht ein paar typische Aufgaben geben, wo du sagst, das verbessert einfach die Qualität der Daten oder das verbessert einfach den Content oder sind ein paar Stellhebel, wo man einfach hier wirklich gute Erfahrungen gemacht hat, das sich später ausgezahlt hat?
Sehr gerne. Also absolut wichtig ist es, dass man schaut, ob die Dokumente, die man beauskunften möchte mit künstlicher Intelligenz, ob die einerseits überlappungsfrei sind, was fast noch schwieriger ist, aber auch widerspruchsfrei sind. Ja? Weil wenn man jetzt diese Dokumente einfach reinsteckt in einen Chatbot und da steht auf der einen Seite das und im nächsten Dokument steht was ein bisschen anderes, dann hängt es stark von der Fragestellung ab, ob man jetzt die eine oder die andere Antwort bekommt. Die mögen beide vielleicht ganz brauchbar sein, aber die eine ist halt besser als die andere. Also wir haben beispielsweise einen Kollegen, der sich um IT-Anleitungen kümmert, die natürlich immer wieder zu aktualisieren sind und wo es halt wichtig ist, alte Sachen wegzugeben, weil sonst kriegt man einfach eine Anleitung, die für eine Vorversion zwar gepasst hat, aber jetzt zum Beispiel nicht mehr aktuell ist. Ja. Also das heißt, das ist nur ein kleines Beispiel, aber es gibt andere Gebiete, auch wenn man sich anschaut, unsere Richtlinien, Handbücher, Leitfäden, solche Dokumente, dort merkt man es natürlich ganz, ganz stark. Also wenn man, das fällt einem vielleicht nicht so auf, wenn man es nur klassisch liest, aber jeder kleine Widerspruch wird natürlich vom Bot bei einer entsprechenden Fragestellung dann falsch beauskunftet. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, diese Verbesserung auch tatsächlich durchzuführen.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil Arbeitsrichtlinien, aber auch Leitlinien gibt es bei euch wahrscheinlich sehr viele, die sich sozusagen auch mit gesetzlichen Änderungen immer wieder auch adaptiert werden müssen oder auch verändern.
Das ist das eine, aber auch technische Normen, Anleitungen, technische Handbücher, also jede Menge diese Sachen. Also das ist eigentlich universell anwendbar auf unterschiedlichste Dokumentenbestände.
Die Digital Buddies, was haben die für konkrete Aufgaben im Unternehmen?
so ein bisschen die digitale Nachbarschaftshilfe. Ja? Also wir lassen niemanden zurück und alleine mit den Sorgen, die jetzt digitale Werkzeuge, das jetzt nicht auf künstliche Intelligenz eingeschränkt, bringen. Das heißt, diese Personen werden von uns, also von IT-Seite, besonders gut ausgebildet und sind auch besonders affin und bekommen auch Informationen sehr, sehr zeitnah, bevor wir neue Dinge ausrollen, damit sie gleich an vorderster Front auch entsprechend, wenn Fragen auftauchen, unterstützen können. Das ist jetzt kein Ersatz für einen Helpdesk, ja, das ist auch nicht die Rolle, sondern das ist eigentlich dezentral die Unterstützung für Kolleginnen, für Kollegen, die gerade mal irgendwo auch ein bisschen Hilfe brauchen oder vielleicht auch noch nicht ganz überzeugt sind und sich fragen, was kann ich denn damit überhaupt machen und warum ist denn das gescheit und sinnvoll, das einzusetzen.
Wie geht es eigentlich damit um, wenn Mitarbeiterinnen jetzt eigene Tools mitbringen wollen oder sozusagen Lieblingstools entwickelt haben? Weil auch da gibt es das eine oder andere Bauchweh, wenn man dann ins Unternehmen kommt und sagt, ich arbeite aber gerne mit Claude, ich arbeite gerne mit dem oder dem Tool, weil es meine besten digitalen Helfer sind.
Das ist eine sehr, sehr spannende und auch sehr, sehr wichtige Frage und etwas, wo man, glaube ich, als Unternehmen auch einerseits Flagge zeigen muss, auf der anderen Seite aber auch gute Alternativen bereithalten muss. Das Wesen von, also die aktuellen künstlichen Intelligenzen, sei es jetzt Claude, ChatGPT oder wie sie alle heißen, sind im Wesentlichen trainiert auf dem ganzen frei verfügbaren Bestand, den das Internet zur Verfügung stellt. Das heißt, die Möglichkeit, wo sie noch besser werden können, ist, indem sie auf nicht freien, also sprich auf privaten Daten und damit auch auf Unternehmensdaten trainieren können. Das bedeutet, dass Teil der Geschäftsbedingungen dieser Werkzeuge auch ist, auf diesen Daten zu trainieren. Wie schon vorher gesagt, ist das aber natürlich nichts, was für ein Unternehmen sinnvoll und gut ist. Das heißt, was wir sagen, ihr könnt gerne ChatGPT verwenden, aber nur für Dinge, die ihr auch am nächsten Bahnhof plakatieren würdet. Ja, also das ist nichts, was vertrauliche Informationen erhalten sollte. Und ansonsten, wenn man jetzt über andere Werkzeuge redet, es gibt ja eine ganz sehr breite Palette, dann sagen wir, und das ist auch Teil in unserer Richtlinie, bitte zeigt uns, welche Werkzeuge einsetzen wollt. Wir werden die entsprechenden Geschäftsbedingungen uns ansehen, schauen uns an, wo die Datenhaltung ist. Auch das ist ein Thema, weil angefangen von Löschverpflichtungen für quasi personenbezogene Daten hin zu Dingen, wo man, wenn jetzt Personen das Unternehmen verlassen, man nicht möchte, dass jetzt in irgendwelchen Cloud-Umgebungen, die man gar nicht kennt, noch Unternehmensdaten übrig sind. Das heißt, hier ist es wichtig, auch in der Governance festzulegen, was okay ist und was nicht okay ist. Und auf der anderen Seite, und das ist eben genau der Spagat, den Personen gute Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir versuchen eine Werkzeugpalette, die von uns freigegeben ist und wo wir auch mit der Datenhaltung klarkommen, zur Verfügung zu stellen und auch zu ermöglichen. Wenn es hier Dinge gibt, die fehlen von der Funktionalität her, erweitern wir das auch. Aber es ist nicht so, dass wir mit Bring Your Own Application uns da anfreunden können, weil das einfach sich mit der Governance nicht ausgeht.
Das heißt, euer erster Baustein war mal das Governance Framework. Das zweite waren einmal gut verteilte Rollen in der Organisation. Wo steht ihr heute? Was ist euer Herzensprojekt heute oder deines im Speziellen?
Ja, wir haben frühzeitig begonnen, auch eben Anwendungen im GenAI-Bereich zur Verfügung zu stellen. Das erste, was wir zur Verfügung gestellt haben, war ein Company-Bot, der eben genau das ganze quasi also Richtlinien, Handbücher, Leitfäden, Anleitungen, Dokumente-Thema abbildet. Das ist unser quasi Company-Bot, nennt sich Agnes, für Asfinax, generative, nutzerzentrierte und erweiterte Suche. Das heißt, der hat über 800 Dokumente mittlerweile drinnen und ist eben in der Lage, auch SharePoint anzubinden, ist auf dem Mobiltelefon verfügbar und das ist sozusagen etwas, wo wir jetzt bald das einjährige Jubiläum feiern. Dann gehen wir in die nächste Generation mit Reasoning-Modellen. Und das ist so ein bisschen ein Herzensprojekt, weil wir damit, glaube ich, sehr, sehr gut geschafft haben, auch in die Unternehmung einmal reinzukommen. Der hat bis dato über 27.000 Fragen auch schon beantwortet. Und ein Anwendungsfall, den ich auch sehr empfehlen kann, hilft neuen Kolleginnen und Kollegen, also stellen wir mittlerweile auch am Welcome Day vor, weil bevor man zum dritten Mal jemanden fragt, wo denn was ist und wie was geht, fragt man doch lieber den Bot. Also das heißt speziell für neue eintretende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganz tolle Unterstützung, kann ich sehr empfehlen und hat auch erste Agentenfunktionalitäten. Das also kann man super verwenden, das ist eines. Und das Zweite, wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich eigene Bots bauen können, ja, mit einem sehr einfachen Framework. Also da muss man jetzt kein technisches Know-how dafür haben. Das ist der ADAM, für Asfinax dediziert anpassbaren Musterbot. Das ist sozusagen die Möglichkeit, sich selbst Werkzeuge zu schaffen. Das ist die zweite. Den haben wir Ende letzten Jahres gelauncht. Der hat mittlerweile auch schon über 12.000 Funktionalitäten ausgeliefert, gibt mittlerweile fast 500 von seiner Art. Und die kann man auch teilen. Also das heißt, da gibt es einen Marktplatz, da kann ich sagen, ich habe was Cooles gemacht, möchtest du das nicht auch nutzen? Das sind eigentlich unsere beiden, wenn man so will, Leuchttürme im Bereich der generativen KI. Und parallel dazu schauen wir natürlich, dass wir extrem stark auch das Know-how erweitern und hier und auch neue Anwendungen und neue Ideen reinholen. Das sind so ein bisschen die Herzensprojekte in dem Bereich. Im Bereich der klassischen KI ist es natürlich so, dass die Projekte etwas länger dauern, weil man speziell natürlich das ganze Datenthema im Griff haben muss. Was mir dort am Herzen liegt, ist, dass es bei klassischer KI so ist, dass wenn man das in Geschäftsprozessen einsetzen möchte, es nie nur um KI selbst geht, sondern das ist immer KI und irgendeine klassische Software, die zusammenspielt. Und man muss vor allem einiges dazu lernen, damit die KI auch 365 Tage verlässlich arbeitet. Ja, nämlich da ist immer die Frage, läuft's oder und stimmt's? Beides muss gegeben sein, damit man sozusagen hier in einem Geschäftsprozess gut damit arbeiten kann. Und da haben wir ein gutes Vorgehen gefunden, einen guten Ablauf und auch erste Anwendungen bereits. Also so gesehen, auch das ist natürlich eine Sache, die mir viel Freude bereitet.
Jetzt hast du mit den Ninjas und mit den Digital Buddies, so schön gesagt, wir haben eine digitale Nachbarschaft, ist eines, wo wir für Aufklärung, wo ihr für Weiterbildung sorgt. Habt ihr spezielle Weiterentwicklungsformate? Du hast erwähnt, diesen Live-Chat einmal im Monat, glaube ich. Darüber hinausgehend, wie haltet ihr eure Mitarbeiter fit to work mit KI?
Da gibt es eben im quasi Konzernschulungsprogramm diese Modern Way to Work Schulungen auf der einen Seite, die sich damit beschäftigen, wie man das Ganze einsetzen kann, um Texte zu machen, um Zusammenfassungen zu machen, um Übersetzungen zu machen, wie mache ich gute Präsentationen, wie mache ich Bilder, Prompting richtiges etc., diese Dinge und eben diese KI-Kompetenzschulungen, die nochmal vertieft eigentlich auch ein bisschen hineingehen in das Ganze. Und diese Schulungsformate, die werden im gesamten Unternehmen angeboten und sind auch sehr gut besucht. Also das Interesse ist definitiv da. Ich kann auch da nur empfehlen, also wirklich im Unternehmen auch hier was anzubieten, weil und das Interessante ist, dass das völlig quer durch die Organisation ist, also das jetzt nicht auf bestimmte Berufsgruppen festzumachen, sondern das ist eigentlich das Schöne an KI, dass es auch irgendwie alle zusammenbringt, ja, weil es irgendwie doch, glaube ich, generell bewegt. Ja.
Wenn dich heute jemand fragt, mit all der Erfahrung, die du schon gesammelt hast, wo fange ich denn jetzt am besten an, Bernd? Was würdest du empfehlen, beziehungsweise was würdest du nicht empfehlen? Wenn man
also ich glaube, egal in welchem Unternehmen, es gibt auf jeden Fall Personen, die schon KI einsetzen. Ja, also wenn man sich anschaut, die Nutzungszahlen von ChatGPT, dann kann man nicht davon ausgehen, dass es noch irgendwo einen weißen Fleck oder ein Unternehmen gibt, das sozusagen nicht irgendwo Personen hat, die schon KI einsetzen. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, sich einmal zu orientieren und herauszufinden, wo sind denn die und wer sind denn die Personen, die eine Affinität zu dem Thema haben und diese zu identifizieren. Und ich glaube, es ist eben dann wichtig, sich eben ein vernünftiges Governance-Framework zu überlegen, aber das Thema nicht abzustechen, ja, sondern mit den Personen, die das irgendwie auch schon einsetzen und die sich dafür interessieren, etwas zu schaffen und eine Struktur zu schaffen, die das ganze Thema ins Laufen bringt. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir dass das keine Modeerscheinung ist. Also alle, die glauben, dass KI wieder verschwinden wird, ich glaube, dieses Match ist gelaufen. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, das, was es schon gibt, hereinzuholen und von dort durchzustarten. Ja. Das, glaube ich, ist wichtig. Was man, glaube ich, was weniger erfolgsversprechend ist, ist einen Zielzustand zu formulieren. Also wenn man sich anschaut, in welcher Häufigkeit und mit was für neuen Aspekten die KI-Versionen erscheinen, dann ist es illusorisch, einen Zielzustand zu formulieren. Also sozusagen eine klassische, wo ich jetzt sage, ich möchte das mit KI machen. Ja, das kann einmal eine Etappe sein, aber man ist nicht fertig mit dem Thema. Das entwickelt sich und gerade generative KI teilweise im Monatsrhythmus in einer Geschwindigkeit oder teilweise sogar noch schneller, ja, in einer Geschwindigkeit, dass es wichtig ist, eine gewisse Guardrails zu definieren, aber nicht zu versuchen, einen Zielzustand zu formulieren, weil da wird man nie fertig sein. Ja. Und ich würde es auch nur begrenzt top-down machen, sondern sehr stark versuchen zu profitieren von den Personen, die dafür ein Herz haben aus der Organisation.
Da spricht viel Erfahrung mit, also schwingt mit in dem, was du sagst, weil es natürlich die Menschen braucht, die dafür brennen, die da mit Engagement an das Thema herangehen, um auch diese positive Stimmung und diesen grundpositiven Zugang zu KI einfach auch im Unternehmen zu fördern. Wenn du dir jetzt vorstellst, es ist 2030, die ASFINAG ist ein Infrastrukturbetrieb mit ganz vielen handwerklichen Tätigkeiten, heute ja auch noch auf der Straße, sei es vom Grünschnitt, sei es vom Winterdienst, den wir alle kennen und schätzen. Wie wird sich das weiterentwickeln für dich? Wird es auch diese Bereiche erreichen und wo werden sozusagen von eurer Seite her auch ganz bewusst Maßnahmen gesetzt, KI frühzeitig auch in den Straßensteuerung und Straßenmanagement stärker einzusetzen?
Also KI hat gerade erst begonnen, was die Anwendungen betrifft. Die Anwendungsgebiete sind extrem vielschichtig und werden natürlich auch klassische, wenn man so will, Infrastrukturthemen stark verändern. Sei es auf der einen Seite das ganze Thema Asset Management, Instandhaltung, wann mache ich was, wie gehe ich mit meinen Anlagen um, wie bearbeite ich, wie halte ich die am besten in Stand? Also ich glaube, dort ist ein großer Schwerpunkt und dort ist auch viel drinnen, wenn man das gut macht. Also das ist auch wirtschaftlich, das in Angriff zu nehmen, glaube ich, eine wichtige Baustelle. Das zweite Thema ist natürlich, wie nutzt man die Infrastruktur? Also sprich das ganze Thema Verkehrsmanagement, Prognose, Verkehrsinformation. Auch dort, glaube ich, hat die KI eine große Rolle. Dort muss man sich natürlich auch gut damit auseinandersetzen, was darf eine KI eigenständig tun. Also der AI-Act formuliert ja gewisse sozusagen Risikoklassen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Verkehr mit KI steuern würde, vollautomatisiert, wäre man im Bereich der Hochrisikosysteme. Da hat man gewisse Vorgaben, um die man sich kümmern muss. Trotzdem glaube ich, dass eine effiziente Nutzung der Infrastruktur auch von KI profitieren kann und wird. Ja. Also das heißt, hier wird auch vieles möglich sein. Und das dritte Thema ist, glaube ich, also unsere klassische, wenn man so will, Office-Arbeit wird ganz, ganz, ganz stark mit KI aufgeladen sein und völlig anders ausschauen. Ja, sieht man eh teilweise schon. Also das wären jetzt einmal so die drei Dinge, die sich auf jeden Fall abzeichnen. Im Bereich jetzt, sage ich einmal, der handwerklichen Tätigkeiten würde es dazu noch ein bisschen Robotik brauchen, aber auch da beginnt es schon. Ja.
Wenn wir jetzt draufschauen, okay, eine kurze so Zusammenfassung der wesentlichen Bausteine, die ihr, mit denen ihr positive Erfahrungen gemacht habt, dann war das einfach Governance, wo du gesagt hast, hier sollte man sehr frühzeitig ein Framework haben, das Orientierung gibt, das Sicherheit gibt, das Ängste nimmt, was darf ich und was darf ich nicht. Dann ist es ein unterschiedliches Modell der Zusammenarbeit mit Personen im Unternehmen, die sich für das Thema interessieren, die dafür brennen, aber auch die aus der IT wirklich mit Know-how unterstützen können und die auch in den Fachabteilungen konkret wissen, was wird gebraucht, wie entwickelt sich unser Fachbereich weiter. Und daneben, so nett von euch formuliert, digitale Nachbarschaftshilfe, Personen, die einfach helfen, Fragen beantworten können, die man sozusagen auch nutzen kann, um sich etwas zeigen zu lassen und hier unterstützen können und als Multiplikatoren in der Organisation agieren. Das wäre so der organisatorische Part. Dann hast du dezidiert davon abgeraten, sich konkrete Ziele vorzunehmen oder ein Zielsystem im klassischen Sinne für den KI-Einsatz vorzusehen, weil es einfach zu langsam ist, wenn man sich hier auch immer wieder überholt, sondern tendenziell dafür zu sorgen, dass die Menschen gern damit arbeiten, aber verantwortungsbewusst damit arbeiten und letztlich auch ein Stück weit Mut zur Innovation zeigen und hier auch Gestaltungswille beweisen.
Mhm, absolut. Zwei kleine Ergänzungen. Governance ist ganz wichtig, ist aber die Balance ganz spannend, dass es nicht abschreckend wird. Ja, also ich glaube, wichtig ist Governance, aber mit Incentive. Ja, und weitere kleine Präzisierung zum Thema der Ziele. Also ohne Ziele, ganz ohne Ziele geht es nicht, aber es sind Etappenziele. Also es gibt keinen finalen Zielzustand. Ja.
Danke. Gibt es ein Tool, ein Framework, mit dem du besonders gerne arbeitest und wo du sagst, okay, das begeistert mich, weil da steckt so viel drinnen, dass du unseren Zuschauern und Zuhörern und Hörerinnen gerne mitgeben möchtest?
Also ich sage jetzt mal, ich schaue mir gerne die neuen Versionen an. Ich finde das immer extrem toll, was da kommt mit den neuen Sprachmodellen. Also natürlich finde ich ChatGPT toll, aber eben auch andere. Was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mache, ist einfach, wenn ich ein bisschen Zeit habe, Bilder zu machen. Also das ist schon toll. Ja. Auch wenn man sich den Fortschritt anschaut, das bereichert auch Präsentationen ungemein. Also kann ich, und wenn es nur zu diesem Zweck dient, ich kann nur einfach empfehlen, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, neue Versionen auszuprobieren, weil es einfach zeigt, was möglich ist und weil man auch auf gute Ideen kommt, wie man sich selber das Leben leichter machen kann.
Vielen Dank, lieber Bernd, dass du heute bei uns warst und uns so viele gute Tipps mitgegeben hast für den Einsatz von KI in Organisationen.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Wie setzt ihr KI heute schon ein? Wo steht ihr mit euren Teams? Und noch eine letzte Frage. Seid ihr schon ganz weit fortgeschritten oder noch ganz am Anfang? Schreibt uns eure Gedanken, Erfahrungen und Fragen gerne auf LinkedIn. Wir freuen uns auf die Diskussion mit euch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie mit Kollegen und Freundinnen. Auch hier freuen wir uns über euer Feedback. Als Audioversion könnt ihr unseren Podcast überall dort hören, wo Podcasts zum Beispiel auf Spotify ausgestrahlt werden. Als Video gibt es unsere Folgen exklusiv hier auf YouTube. Also abonniert unseren Kanal und freut euch auf die nächste Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören.